Wohlweise Herrn Ratsälteste, Sie wissen, der zeithärige Rektor der Thomasschule, Magister Gessner, hat einen Ruf an die Universität Göttingen angenommen. Dies ist zu beklagen, denn er hat die zuvor doch ziemlich ins Abnehmen geratene Schule wieder in guten Stand gesetzt. Allein es ist nicht zu ändern und so ist ein neuer Rektor zu berufen. Es haben sich verschiedene gescheite Subjekte beworben, darunter, wie ich höre, auch zwei Kollegen an der Thomasschule. Herr Vizekanzler Born, wie denkt er darüber?
Verehrter Herr Bürgermeister, hochweise Kollegen, zu einem braven Rektore gehöret, dass er selbst gelehret sei, ein Donum Didacticum habe und mit der Disziplin gebührend zu verfahren wisse. All diese Eigenschaften sind, finde ich, auf das Prächtigste in dem itzigen Konrektor der Thomasschule, Magister Ernesti. Sicher, er ist noch jung an Jahren, aber ich habe keinen Zweifel, dass er dem Amte gewachsen ist. Denn ich höre, dass die Scholaren vor dem Herrn Magister einen guten Respekt haben.
Was kann uns der Herr Schulvorsteher Stieglitz vermelden?
Herr Bürgermeister, ich kann dies vollkommen bestätigen. Es ist allseits bekannt, dass der Herr Magister Ernesti unermüdlich in seinem Studium ist und in seiner Klasse eine gute Disziplin eingeführt hat. Und ich kann hier auch berichten, dass der gewesene Herr Rektor Gessner mir den Magister Ernesti wärmstens als dessen Nachfolger ans Herz gelegt hat.
Wohlan! So votieren wir auf den Magister Ernesti und werden ihn morgen pro forma in der großen Ratsversammlung zum neuen Rektor erwählen.
Hä?
Ja, Herr Schulvorsteher Stieglitz, haben Sie noch etwas zu ergänzen?
Herr Bürgermeister, ich finde, dies ist eine wohlweise Entscheidung. Nur eine Sache sei mir erlaubt, hier notabene und im Vertrauen zu erinnern. Mein Vorsteheramt bei der Thomasschule wird mir durch den Herrn Kantor sehr schwer gemacht, indem dieser gar nicht in der Schule tut, was ihm zu tun obliegt.
Ja, die Versammlung des Leipziger Ältestenrates am 2. November 1734 ist eine Art Scharnierstelle im Thomaskantorat von Johann Sebastian Bach. Denn obwohl es zuvor Johann Matthias Gessner in seinem leider nur 4 Jahre währenden Rektorat gelungen war, die verhärteten Fronten zwischen Thomaskantor und Stadtrat aufzuweichen, reißt Stieglitz bereits in dem Moment, in dem der junge Ernesti zu Gessners Nachfolge bestimmt wird, wieder alte Gräben auf. Dabei ist für Stieglitz, den ehrgeizigen Juristen, mit der Entscheidung pro Ernesti eine Langzeitstrategie aufgegangen. Denn er, der Schulvorsteher und damit Hauptverantwortliche im Stadtrat für die Belange der Thomasschule, war es gewesen, der den aus Thüringen stammenden Theologie- und Philosophiestudenten Ernesti 1731 ins Konrektorat der Thomasschule protegiert hatte. Und dies wohlgemerkt, nachdem Ernesti während seiner Studentenjahre der Privatlehrer von Stieglitz' Kindern gewesen war. Für den Thomaskantor Bach waren dies keine guten Vorzeichen. Er wird noch in frischer Erinnerung gehabt haben, dass Stieglitz, unmittelbar nachdem er 1729 neuer Schulvorsteher geworden war, das Auswahlprozedere künftiger Alumnen grundsätzlich geändert hatte. Bach durfte zwar weiterhin Aufnahmeprüfungen abnehmen, aber die endgültige Entscheidung über die Aufnahme neuer Sängerknaben lag seither de jure beim Stadtrat und damit de facto beim Schulvorsteher Stieglitz. Und weil der neue Rektor nun ganz und gar ein Zögling und Intimus des musikalisch wenig interessierten Schulvorstehers Stieglitz war, wird Bach die Entscheidung der Ratsherren pro Ernesti nicht eben euphorisch begrüßt haben. Und dennoch zieht Bach vor dem aufgestiegenen jungen Schulkollegen seinen Hut. Musikalisch, versteht sich. Und zwar mit einer leider nur textlich erhaltenen Begrüßungskantate, aufgeführt von den Alumnen zur Amtseinführung des Rektors am 21. November 1734.
Ich kenne dein Verdienst und deinen Wert.
Ich habe ja seit etlichen gestrichenen Jahren schon deinen Fleiß und Eifer für mein Wohl geprüfet und erfahren und weiß, was mir für Liebe von dir widerfährt. Ich kann von deiner Wissenschaft, von deiner Lehren, Kern und Kraft auf die noch fernen Zeiten schließen. Mein Zustand werde sich durch dein Verwalten in schönstem Wohl und Flor und stetem Wachstum halten. Willkommen, geschätzter, geliebter Mann. Wir öffnen dir Herzen und Ohren und Türen, als Vater dich zu uns mit Freuden zu führen. Mit Wollust wollen wir dich hören, dich treulich lieben, folgbar ehren. Wir nehmen dich mit Freuden an. Willkommen, geschätzter, geliebter Mann.
Ohne Zweifel. Tatsächlich sind der 49-jährige Kantor und der 22 Jahre jüngere neue Rektor um ein gutes Verhältnis bemüht. Im Jahr zuvor hat Bach den jungen Ernesti zum Paten für sein 17. Kind gebeten. Der im November 1733 geborene Sohn Johann August erhielt damals sogar die beiden Vornamen von seinem Patenonkel, starb aber schon am Tag nach der Taufe. Bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit erneuert Ernesti sein Bekenntnis. Er hebt am 7. September 1735 Bachs letztgeborenen Sohn Johann Christian aus der Taufe. Allerdings ist der Rektor eine spezielle Natur. Er gilt als ernst und wortkarg. Pädagogisch tritt Ernesti, der übrigens weder verwandt noch verschwägert mit dem 1728 verstorbenen Thomasschulrektor Johann Heinrich Ernesti war, in die Fußstapfen Gessners und folgt den Unterrichtsprinzipien des Neuhumanismus. Er lehrt in Prima und Secunda mit Hingabe die großen antiken Autoren um Cicero, Vergil und Ovid, die ihm als die Blüte aller Literatur gelten. Ja, unter Ernesti erstrahlt die Schule auch jenseits ihrer musikalischen Leuchttürme. Und sie ist gefragter denn je. In den oberen Klassen sitzen bald neben den zum Gesang verpflichteten 54 Internatsschülern fast doppelt so viele Externe, darunter etliche Söhne der vornehmsten Leipziger Familien. Ein völlig neues Phänomen in der Geschichte der doch stets von auswärtigen Alumnen und bedürftigen Leipzigern dominierten Schülerschaft. Der wachsende Ruhm der Schule als humanistische Lehranstalt scheint den Ehrgeiz Ernestis zu wecken, die Rahmenbedingungen für den wissenschaftlichen Unterricht zu verbessern, um der Schule auch nach außen hin den Anstrich einer herausragenden Gelehrtenschule zu geben. Und da erstaunt es nicht, dass ihm die vielen musikalischen Verpflichtungen der Alumnen, etwa bei einfallenden Begräbnissen und Hochzeiten, ein Dorn im Auge sind. Denn sie ziehen oft den Ausfall des wissenschaftlichen Unterrichts nach sich. Allerdings gänzlich abschaffen oder reduzieren will Ernesti die mannigfaltigen musikalischen Aufgaben der Alumnen auch nicht, aus einem einfachen Grund. Er selbst verdient an den eingesungenen Musikgeldern der Schüler anteilig kräftig mit. Und deshalb versucht er, zumindest die Vorbereitungszeiten für die Singedienste zu verkürzen und außerordentliche Musikproben gänzlich aus dem regulären Unterrichtsplan zu verbannen. Überhaupt sollten nach Ernestis Ansicht die Proben für außerordentliche musikalische Aufgaben mehr und mehr aus der regulären Schulzeit ausgegliedert und in die Freizeit am Nachmittag verlegt werden.
Auf diese Weise ginge auch die Singestunde, so der Kantor von 12 bis 1 Uhr zu halten hat, nicht ein. Welche um so viel mehr beizubehalten, da derselbe jetzo ohnedem nur eine Singestunde am Vormittag selbst zu halten pflegt, obwohl er doch eigentlich deren 2 zu halten schuldig ist und deshalb die Knaben nicht genug in der Musik geübet werden.
Lass ihn kommen.
Wegen der unterschiedlichen Zielstellung ist es nur eine Frage der Zeit, wann das anfänglich noch gute Verhältnis zwischen Bach und Ernesti in eine Schieflage geraten wird. Den äußeren Anlass hierzu bietet der sogenannte Präfektenstreit. Ausgebrochen im Sommer 1736, wenige Wochen nachdem Bach am Karfreitag seine revidierte, heute gemeinhin musizierte Fassung der Matthäus-Passion in der Thomaskirche aufgeführt und den Alumnen dabei sicherlich gleich mehrere Extraproben abverlangt hat. Im Mai 1736 geschieht nun Folgendes. Gottfried Theodor Kraus, der Präfekt des ersten Chors der Thomaner, der allsonntäglich unter der Leitung des Kantors die Kantaten musiziert und für die anspruchsvollsten Singedienste verantwortlich ist, vertritt Bach bei einer Brautmesse und sieht sich veranlasst, einige Knaben wegen schlechten Betragens zu züchtigen. Kraus schlägt ungewöhnlich hart zu. Die betroffenen Knaben beschweren sich beim Rektor und Ernesti ordnet daraufhin eine öffentliche Prügelstrafe für den Präfekten an. Bach interveniert mehrfach gegen diese Entscheidung, aber Ernesti bleibt hart. Kraus jedoch entzieht sich der Strafe. Er flieht heimlich von der Schule und sein Amt übernimmt, der üblichen Praxis folgend, der bisherige Präfekt des sogenannten zweiten Chors, der 22-jährige Johann Gottlob Krause. Dieser Krause gilt als ein Hallodri. Im Jahr zuvor hatte er bei einem Leipziger Schneider kräftig Schulden gemacht und wurde daraufhin auf Verlangen Ernestis kurz vor dem Weihnachtsfest 1735 zum Präfekten des dritten Chors ernannt.
Damit der sonst liederliche Hund sich mit den Einnahmen aus seinen Schulden reißen kann.
Krauses reguläre Schulzeit war damals schon abgelaufen. Sein Abgang stand unmittelbar bevor. Insoweit drohte eigentlich keine Gefahr, dass er in der Hierarchie der Präfekten noch weiter aufsteigen könnte. Da jedoch der Präfekt des ersten Chors im Januar 1736 überraschend sein Amt aufgab, fiel Krause schon im Winter die Präfektur des zweiten Chors und nun im Sommer 1736 schließlich des ersten Chors zu. Damit ist er jetzt der Adlatus und Vertreter des Thomaskantors, obgleich ihm hierfür, laut Bach, jegliche solide Kenntnis im Dirigat und der Chorleitung fehlt. Nach kurzer Zeit verordnet Bach denn auch, ohne Rücksprache mit Ernesti zu halten, dass Krause fortan wieder dem zweiten Chor der Thomaner vorstehen und der ihm nachgeordnete, zweite Präfekt, stattdessen Präfekt des ersten Chors und damit Bachs Stellvertreter bei der Kirchenmusik werden soll. Eigentlich ein harmloser Vorgang, der bei einer gesunden Kommunikation zwischen Rektor und Kantor nicht zu ernsthaften Irritationen geführt hätte. Doch zwischen Bach und Ernesti erwächst aus der Sache in Windeseile ein handfester Kompetenzstreit über die Frage, inwiefern beide ohne die Einwilligung des anderen Personalentscheidungen zum Chorwesen der Schule treffen dürften. Das Problem dabei: die gedruckte Schulordnung von 1723 bleibt diesbezüglich etwas unscharf. Sie geht von einem guten Verhältnis zwischen den Lehrern aus und räumt dem Kantor das Recht der Einteilung der Chöre und das Auswählen der Präfekten ein, spricht aber auch von einer im Nachgang erforderlichen Bewilligung durch den Rektor und von einer Genehmhaltung und Inkenntnissetzung des Schulvorstehers. Jedenfalls schluckt Ernesti den Alleingang des Kantors nicht. Er stellt Bach ein Ultimatum, den von ihm degradierten Krause wieder als ersten Präfekten einzusetzen. Doch Bach reagiert nicht. Und so übernimmt Ernesti die Wiedereinsetzung Krauses kurzerhand selbst. Innerhalb weniger Tage eskaliert die Auseinandersetzung und wird von Rektor und Kantor derart erbittert und beladen von aufgestauten Aggressionen geführt, dass Bach es Mitte August fertigbringt, innerhalb von nur 8 Tagen den Stadtrat in 4 unterschiedlichen Eingaben vom unrechtmäßigen Handeln Ernestis zu überzeugen. Und Ernesti reagiert seinerseits mit ausführlichen Gegendarstellungen, genüsslich gespickt mit Sticheleien über die Arbeitsmoral des Kantors. Vorhang auf!
hasse nur, hasse mich recht, hasse nur, hasse mich recht.
Es hat der Herr Rektor Ernesti sich gestrigen Tages von Neuem unterstanden, allen Alumnis bei Androhung von Strafe andeuten zu lassen, dass sich keiner unterstehen sollte, statt des untüchtigen Krausen, welchen er mir zum Präfektor des ersteren Chores mit Gewalt aufzwingen will, weder abzusingen noch die gewöhnliche Motette zu dirigieren. Dahero es denn gekommen ist, dass in gestriger Nachmittagspredigt zu St. Nikolai zu meinem größten Despekt und Prostitution kein einziger Schüler aus Furcht der Strafe das Absingen über sich nehmen, noch weniger die Motette dirigieren wollte.
Hochweise Ratsherren, dass sich der Herr Bach im Lügen doch so leicht verrät. Die Wahrheit ist, dass der Herr Kantor gestrigen Tages unter dem Vorwand eines von dem Herrn Superintendenten erhaltenen Befehls den Präfekten des zweiten Chores gezwungen hat, aus der Nikolaikirche heraus und mit ihm in die Thomaskirche zur ersten Kantorei zu gehen, aus der er den Präfektum Krausen, der bereits gesungen, mit großem Ungestüm verjaget.
Hasse nur, hasse mich recht, feindliches Geschlecht. Hasse nur, hasse mich recht, hasse nur, hasse mich recht, feindliches Geschlecht.
Ich ging aus der Kirche zum Herrn Superintendenten, und der ließ es sich gefallen, dass es bis auf Weiteres bei der von mir auf Befehl des Herrn Vorstehers gemachten Anordnung wegen der Wiedereinsetzung des Präfekten Krause bliebe. Ich ließ dieses den Herrn Kantor wissen, bekam aber darauf die Antwort, dass er sich daran durchaus nicht kehre, es möchte kosten, was es wolle.
Stürze zu Boden, stürze zu Boden.
Am Nachmittage hat er den Präfekt Krause dann wieder mit großen Schreien und Lärmen von dem Chor gejagt und dem Alumno Klaus befohlen, anstatt des Präfekten zu singen.
Stürze zu Boden, stürze zu Boden.
Magnifizenz. Ich habe von dem untüchtigen Präfekt Krause unlängst in der Singstunde eine Probe seines Taktführens genommen, bei der er so schlecht bestanden, dass er nicht einmal in denen beiden Hauptarten des Taktes die Mensur akkurat hat geben können, sondern bald aus einem Dreivierteltakt einen gleichen und aus einem gleichen einen Dreivierteltakt gemacht hat. Hochweise Herren, wegen des großen Mangels im Dirigat kann ich Krause unmöglich die Präfektur des ersteren Chores anvertrauen, zumalen die musikalischen Kirchenstücke so im ersten Chore gemacht werden und meistens von meiner Komposition sind, ungleich schwerer und intrikater sind als die, so im zweiten Chore musiziert werden.
Stürze zu Boden, schwüssige Stolze, mache zunichte, mache zunichte, mache zunichte, was sie erdacht, was sie erdacht.
Magnifizenz, der Herr Kantor Bach verdreht den ganzen Statum Controversiae. Er weiß nichts anzuführen als die Untüchtigkeit des Präfekten Krause, weil er meinet, man werde sein Urteil darüber für richtig und unparteiisch halten. Jedenfalls versichere ich Ihnen bei meiner Ehre, sind die Stücken, so im ersten Chor musiziert werden, intrikater, dies ist ja das einzige Argument, das der Kantor anführet und anführen kann, so dirigiert ja Herr Bach und nicht der Präfektus. Ich ersuche deshalb Eure Magnifizenz und hochedle Herrlichkeiten gehorsamst, den Herrn Kantor mit seinen unzeitigen und unbegründeten Klagen abzuweisen und ihm anzubefehlen, dass er sein Amt künftig mit mehr Fleiß abwarten möge.
Trotz der heftigen gegenseitigen Vorwürfe zögert der Stadtrat, sich klar zu positionieren. Deshalb reicht Bach alsbald eine Beschwerde beim Kurfürsten in Dresden ein. Wohlgemerkt unmittelbar, nachdem er Ende November 1736 endlich die lang ersehnte Ernennung zum königlich-polnischen, kurfürstlich-sächsischen Hofkompositeur erhält. Bachs Hoffnung auf ein schnelles Eingreifen des Landesherrn in den Präfektenstreit erfüllt sich allerdings nicht. Die kurfürstlichen Behörden leiten seinen Hilferuf mit Bitte um Klärung kurzerhand an Bachs unmittelbare Vorgesetzte weiter, sprich an den Leipziger Stadtrat und den örtlichen Superintendenten. Und so, wie sich Bachs Strategie damit im Kreis drehte, scheint auch im Präfektenstreit insgesamt nie ein endgültiges Urteil gesprochen worden zu sein. Sicher ist indes, dass der Vorfall zu einem endgültigen Bruch zwischen Bach und Ernesti führt, dessen Folgen das Klima an der Thomasschule massiv beeinträchtigen werden. Ein Zeitgenosse erinnert sich.
Mit Ernesti zerfiel Bach ganz. Beide wurden seit dem Präfektenstreit Feinde. Bach fing nun an, die Schüler zu hassen, die sich ganz auf Humaniora legten und die Musik nur als sein Nebenwerk trieben. Und Ernesti ward Feind der Musik. Traf er einen Schüler, der sich auf einem Instrumente übte, so hieß es, wollt ihr auch ein Bierfiedler werden? Er brachte es durch sein Ansehen bei dem Bürgermeister Stieglitz dahin, dass ihm der Aufsichtsdienst über die Alumnen bei den Mahlzeiten und den Wochengottesdiensten erlassen und dem vierten Kollegen übertragen wurde. Traf nun die Reihe dieser Inspektion den Kantor Bach, so berief sich dieser auf Ernesti, kam weder zu Tische noch zu Gebet. Und diese Vernachlässigung hatte den widrigsten Einfluss auf die sittliche Bildung der Schüler. Seit der Zeit hat man, auch bei wiederholter Besetzung beider Stellen, wenig Harmonie zwischen Rektor und Kantor bemerkt.
Tatsächlich liefern die Archivalien keinen Hinweis darauf, dass sich das Verhältnis zwischen Thomas Rektor und Thomas Kantor je wieder verbessert haben könnte. Ganz im Gegenteil, der Konflikt zwischen Ernesti und Bach erwies sich als irreparabel und gärte auch zu Zeiten von deren Amtsnachfolgern. Er benötigte nur geringe Anlässe, um wieder auszubrechen, zumal sich der Stadtrat nie veranlasst sah, die Kompetenzen der beiden Lehrer schärfer zu definieren. In den für die Thomaskantoren besseren Zeiten, für Bach also während des Rektorats des älteren Ernesti, bestand der Konflikt noch nicht. Er ist so gesehen paradoxerweise ein Resultat sowohl der für Bach sehr angenehmen Ära Gessner als auch der weniger angenehmen Ära Ernesti Junior. Denn beide Rektoren werteten durch ihre erfolgreich durchgesetzten neuhumanistischen Unterrichtsreformen die Gelehrtenschule St. Thomas auf, mussten sich aber, wohl oder übel, mit der Musikschule St. Thomas und den daraus erwachsenden Zwängen für den Schulalltag arrangieren. Denn auf diesen basierte der Finanzhaushalt des ganzen Systems Thomasschule. Für Johann Sebastian Bach freilich kam eines erschwerend hinzu. Sein unmittelbarer Ansprechpartner beim Stadtrat, der Schulvorsteher Stieglitz, stand fest an der Seite von Ernesti. Und Bach selbst hatte seit den 1730er Jahren niemanden in der Ratsstube sitzen, der dieses Ungleichgewicht der Kräfte im Sinne des Kantors aufwiegen konnte oder wollte. Und Bach selbst, der Künstler, der sein ganzes Wirken als Thomaskantor auf eine wohlbestallte Kirchenmusik zu Ehren Gottes und zur Zierde der Stadt richtete, fühlte sich tief verletzt und verfügte anscheinend leider nicht über die Gabe, sich mit seinen Vorgesetzten und Gegnern an einen Tisch zu setzen und einen Kompromiss auszuhandeln. Vielmehr verkroch er sich in seiner eigenen Welt. Er schottete sich ab und holte sich seine musikalische Erfüllung seit den 1730er Jahren allwöchentlich bei den Auftritten seines Collegium Musicum im Kaffeehaus, beim Verfassen seiner gedruckten Klavierübung und überall, wo Schulrektor, Schulvorsteher und seine, wie er zu sagen pflegte, wunderliche, der Musik wenig ergebene Obrigkeit nicht den Ton angaben. Dieser Gedanke mag uns zwar trösten, aber irgendwie ist er auch betrüblich. Denn wer weiß, was noch alles auf dem Feld der Kirchenmusik aus Bachs Feder geflossen wäre, Hätte er sich mit seinen Vorgesetzten und hier namentlich mit dem Rektor Ernesti zusammengerauft. Aber Diplomatie war ihre Sache nicht. Dass Bach selbst jenes Ungleichgewicht der Kräfte tatsächlich als seinen Kreuzstab, ja als die Wurzel aller seiner Probleme an der Thomasschule ansah, soll uns abschließend noch ein prominenter Zeitzeuge bestätigen. Nämlich Johann Joachim Quanz, der Flötenlehrer Friedrichs des Großen. In seiner bekannten Flötenschule, gedruckt im Jahr 1752, beklagt er den generellen Niedergang der Gesangskunst in den deutschen Schulchören und den Umstand, dass hierzulande inzwischen bei der Auswahl der Kantoren mehr auf die wissenschaftlichen als auf die musikalischen Kenntnisse geschaut wird. Und ganz offensichtlich auf die damaligen Verhältnisse an der Leipziger Thomasschule anspielend, schreibt Quanz weiter:
Auch sogar in denen Schulen, welche, besage ihrer Gesetze, hauptsächlich in der Absicht gestiftet worden sind, dass die Musik darinne vorzüglich solle gelehret und gelernet und Musici eruditi gezogen werden, ist öfters der durch den Vorsteher unterstützte Rektor der abgesagteste Feind der Musik. Gerade als wenn ein guter Lateiner und ein guter Musikus Dinge wären, deren eines das andere notwendigerweise aufhebt.
Ja, ganz offensichtlich hatte Bach irgendwann einmal in den 1740er Jahren die Chance gehabt, das ganze Dilemma seiner Leipziger Verhältnisse, vielleicht bei gut qualmender Tabakspfeife, seinem berühmten Berliner Kollegen darzulegen. Und wir können nur hoffen, dass er in solchen Situationen, wenn er gegenüber einem Gleichgesinnten über die falsche Welt da draußen mal so richtig Dampf ablassen konnte, das Maß an Bestätigung erfuhr, das er inzwischen bitter nötig hatte.
Da leg ich den Koma auf einmal ins Grab, und da fischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab. Da leg ich den Koma auf einmal ins Grab, und da fischt mir die Tränen mein Heiland selbst ab.
Es gehört allerdings auch zur Wahrheit, dass der allerorten berühmte Bach just um die Zeit des Präfektenstreites nicht nur mit seiner Leipziger Obrigkeit über Kreuz war. Nein, alsbald wurde er erstmals auch als Künstler öffentlich kritisiert, und zwar von seinesgleichen. Aber dies, verehrte Hörer, ist eine weitere, wenig erquickliche Bach-Geschichte.
Selbst.